Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Unsere liebe Frau von Fatima und die Kirche von heute». Begrüßen dürfen wir bei uns im Studio den Pfarrer Klaus Rohrer.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke auch für das offene Ohr und noch mehr das offene Herz. Ich bin heute nicht freiwillig hier. Meine Chefin hat mich geschickt. Meine Kirche, wo ich tätig bin, ist nämlich eine Fatima-Kirche. Und wo wir miteinander das Programm vorbereitet haben und ich ein bisschen geschaut habe, was ich reinbringen kann im Oktober, dann habe ich im Herzen gespürt, also am 13. Oktober, da muss eine Messe mit dem Thema Fatima und auch nachgefragt Thema, ein Special, Fatima Special. Und ich bin kein Experte, aber sozusagen eben auch von Amtes wegen verpflichtet. Jemand hat mal gesagt, dass sie, glaube ich, die einzige Pfarrkirche in der Schweiz, die diesen Titel hat. Und vielleicht haben sie schon mal bei einer Messübertragung, glaube ich, gehört, die Geschichte auch von dieser Kirche. Das Bild, das bei uns in der Mitte vorne ist, ist eigentlich eines der ersten von diesen Wandermuttergottes, die von Fatima ausgesendet worden sind. Sie ist viel grösser als das Originalbild. Sie ist fast lebensgross. Und sie ist dann eigentlich in der Schweiz umeinander gegangen, anfangs 20er Jahre, und ist in den verschiedenen Pfarreien willkommen geheissen worden. Fatima hat ja eigentlich ziemlich klein eine schöne Verbreitung gefunden. Ist dann aber irgendwann beim Bischof von Chur in seinem Lager gelandet. Im Keller unten, grosse Keller, so ein Kunst- und Kulturgüterlager. Und dort hat man dann auch die Fatima Mutter Gottes hingestellt. Der Bischof soll dann gesagt haben, also die nächste Kirche, die gebaut wird, das muss eine Fatima-Kirche werden. Und so ist es dann auch geworden. 1962 hat er den Grundstein legen durch den Abt von Dissentis in Ander für die Fatima-Kirche und hat als erstes an dieser Diaspora-Pfarrei sind vor allem Fremdarbeiter aus Italien und aus Portugal bei uns, die Katholiken sind, aber auch Einheimische, vielleicht auch zugeheiratete Katholiken, Katholikinnen. Und könnt ihr euch etwa vorstellen, wie die vor allem portugiesischstämmigen Menschen einen Jubel und eine Freude haben, dass jetzt ihre Kirche gerade eine Fatima-Kirche werden darf. Wir haben darum auch immer vom Mai bis im Oktober Pilgertag, immer am zweiten Sonntag im Monat, weil ja meistens gerade auch unter der Woche Arbeiter nicht kommen können, vielleicht am Sonntagnachmittag eher die Zeit haben. Es kommen ein Haufen Leute und vor allem auch Leute aus allen verschiedenen Gegenden aus der Schweiz. Manchmal haben sie sogar eine weitere Anreise, haben auch schon Leute aus dieser Gegend von hier, von Luzern, umeinander getroffen. Und das sind treue Leute, die seit Jahren kommen und dort dann immer wieder verbunden sind mit der Fatima Mutter Gottes. Soweit als Einleitung. Und ich will gerade jetzt anfangen. Unsere liebe Frau von Fatima, Maria, ist Mutter Gottes und unsere Mutter. Und darum dürfen wir auch immer wieder zu ihr kommen. Gerade auch in Tagen von Not und Bedrängnis. Meine Eltern von drei Lausbuben, ich bin der Jüngste und der Schlimmste von diesen drei, die haben immer wieder zu uns gesagt, Buben, ihr dürft immer wieder heimkommen. Und wenn ihr etwas angestellt habt und wenn etwas dumm gelaufen ist, also heimkommen, dürft ihr immer. Und es gibt auch für alles eine Lösung. Und diese Worte sagt uns sicher auch Maria als unsere Mutter. Sie ist Mutter, sie hat uns gern, sie kennt uns. Ihr ist nicht verborgen, was unser Herz bewegt. Das Evangelium stellt uns ja gerade sie als die Frau vor, die das macht, was wir Menschen von heute gar nicht mehr so richtig können. mit dem Herzen denken. Wir denken viel zu fest nur mit dem Kopf und haben Kopf und Herz manchmal sehr weit auseinander. Sie will uns das lernen und will sie uns mit dem Herzen kennt und im Herzen alles erweckt, was der Herrgott tut, aber auch, was wir erleben. Deshalb ist sie auch unsere Herzensmutter. Und als solche ist sie auch Mutter von der Barmherzigkeit, wie man sie in den Gebet oft auch nennen tut. Und wie zum Beispiel die Schwester Faustina auch in ihren Tagebüchern sie oft nennen tut. Nicht nur, weil sie sozusagen Barmherzigkeit in Person Jesus in die Welt gebracht hat und so auch im höchsten Mass hat dürfen erfahren, als grösste Gnade eigentlich, voll der Gnaden, sondern auch, weil sie eine ist, wo man eigentlich könnte sagen, dort, durch sie, ist die Barmherzigkeit in die Welt hineingekommen. Es ist sozusagen ein Werkzeug oder eine Brücke von der Barmherzigkeit für uns. Und in dieser Rolle, in diesem Bewusstsein, bleibt sie ganz, ganz nah bei uns und für uns da. Sie begleitet uns. Und sie möchte uns immer wieder zu dem führen, wo der Friedensfürst ist, wie es in der Lesung von Weihnachten heisst, am Weihnachtstag aus dem Buch Jesaja, oder wo dann die Engel auch gesungen haben, Friede auf Erden. Sie wird uns zu Jesus führen, der, wo der innere Friede erst wieder möglich gemacht hat, durch sein Opfer, durch seine Erlösungstat. Wir aber, gerade auch wir Menschen von heute, von 2022, vom Oktober 2022, wir wissen es und erfahren es tagtäglich neu, wenn wir Nachrichten hören und lesen. Wir sind Menschen, die vom Weg vom Frieden weggekommen sind. Und es geht ja eigentlich nicht nur um die äußeren Kriege, sondern wie viel Unfrieden ist gerade auch in der Herzen, in der Beziehungen, in der Familien inne. Und das merken wir auch. Und darunter leiden wir auch. Es sind innere und äußere Tragödien. Und eigentlich müssen wir sagen, dass wir aus all diesen Tragödien, sei es jetzt private oder gesellschaftliche, nicht viel oder manchmal auch nichts gelernt haben. Tragödien vom letzten Jahrhundert, riesengroße Tragödien mit Millionen von Menschen, die ihr Leben hingegeben haben, es scheint manchmal wie vergessen. Oder manchmal ist es dann auch ein Déjà-vu, also schon mal erlebt. Die Studenten von der Ukraine sind bei einem Denkmal hineingestanden für ein Foto, wo die Jahreszahl 1939 drauf steht, wo sie mir am letzten Montag ein Foto geschickt haben aus Kiew für ihren Aufräumarbeiten. 1939 haben sie Besatzung erlebt vom damaligen Sowjet-Stalin-Regime. Eine Besatzung, die extrem hart war, wo sehr viele Leute verhungert sind. 20 Jahre von bitterstem Leid. Die Studenten wollen sagen, hallo, wir haben das schon mal erlebt. Die Besetzung von unserem Gebiet. Wir wollen das nicht nochmal haben. Wir wissen, was das kostet tut. Und sie sagen das nicht nur an mir als einem, der vielleicht eben Freunde in der Ukraine hat und befreundet ist, sondern sie wollen es eigentlich an ganz Europa und an der ganzen Welt, an der Gesellschaft, an der Politiker zurufen. Wenn wir vielleicht manchmal auch sagen, ach, die sollen doch jetzt ein bisschen nachgeben und ach, dann sind halt die ostukrainischen Gebiete dort annektiert und Gottes Namen, irgendein Kompromiss muss man halt eingehen. Um das geht es nicht. Faule Lösungen sind und bleiben faule Lösungen und für das kämpfen die Menschen nicht, für das geben sie ihr Leben nicht hin. es zeigt uns vielleicht auch, wie wenig wir noch von dem ganzen Konflikt dort, von dieser ganzen Geschichte dort, wirklich verstanden haben. Die Mutter Gottes ist jemand, der die Tragödie kennt und begleitet hat. Sie ist eine, die Träume und die Hoffnungen und die Sehnsucht der Völker, der Menschen, vor allem auch der jungen Menschen, kennt. Sie ist die, die Sehnsucht nach Frieden, Sehnsucht nach Hoffnung sieht und vielleicht gerade auch uns modernen Menschen ans Herz legt, unseren modernen Mitmenschen, uns, was ja eigentlich relativ gut geht, dass wir die Mitmenschen, die für das kämpfen, die für das ihr Leben aufopfern und hingeben, dass wir die nicht verraten, dass wir die nicht im Stich lassen. Sie vergisst diese Menschen sicher nicht. Es ist sehr, sehr schön, dass gerade eben auch kurz nach Kriegsbeginn ein Bild von der Fatima-Mutter Gottes entsteht, wie die Statue Nummer 13, dass die vom Heiligtum aus von Fatima in die Ukraine geschickt worden ist. Vor allem im Westteil ist sie dort auf die Einladung vom Erzbischof von Lemberg durchs Land pilgert und verehrt worden, begrüßt worden von der griechisch-katholischen, ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche vor allem, weil in der Westukraine sie eigentlich der grösste Anteil der christlichen Konfessionen ist. Aber diese Unterschiede sind eigentlich nicht wesentlich oder nicht gross. Wir als Gesellschaft sind oft eben auch krank. Gerade wir hier in diesen wohlhabenden und Wohlstandsländern und Kulturen. Wir sind krank nicht an Grippen und Husten und wie es alles heisst, sondern noch viel, viel mehr an Gier, an Interessen, Machtinteressen, egoistischen, persönlich egoistischen, aber auch national egoistischen Interessen. Und wir verschliessen uns immer mehr gegenüber dem Herrgott und gegenüber voneinander. Wir lassen es zu, dass Gleichgültigkeit und Egoismus uns lähmen und uns immer mehr isolieren. Wir tun den Herrgott immer weniger beachten. Und wir ziehen es vor, irgendwelche Lügen nachzujagen und gemäss diesen Lügen auch zu leben. Wir nähren den Stil von aggressivem Zusammenleben, wo man bald einmal verbal und vielleicht sogar physisch dreinschlagen tut, wo das Leben unterdrückt wird und wo man sogar Waffen horten und mit Waffen Geschäfte tut, auch wir Schweizer. Das sind nicht nur einfach die bösen anderen, sondern ich habe selber schon, gerade auch in der Ukraine, bei den Studentenaufständen vom Maidan, haben sie mir Gewehr gezeigt, wo ganz feierlich und schön ein Schweizer Wappen eingepresst war. Und sie haben mich gefragt, Klaus, kennst du das? Und ich musste ganz beschämt sagen, ja, das kenne ich. Der Krieg und unser unachtsamer Umgang mit dem, was die Schöpfung an Ressourcen uns bieten tut, ein unverantwortliches Handeln und Umgehen mit der Natur und miteinander, ein ungerechten und nur auf sich selber bedachten Lebensstil, das hat das Antlitz der Welt, das Antlitz der Schöpfung, so wie der Herrgott eigentlich ursprünglich gedacht hat, verwüstet, verschandelt. Mit unseren Sünden haben wir nicht nur das Antlitz der Erde verletzt, sondern vor allem eben auch eins, wo fast niemand mit daran denken tut. Das Herz vom Vater, von unserem Vater Gott. Er will, dass wir Familie Gottes sind, dass wir Brüder und Schwestern sind und auch so zusammenleben tun. Und wie viele haben das vergessen und denken heute eigentlich fast nicht mehr daran, dass Gott auch Gefühl hat und auch Gefühl hegt, gerade auch gegenüber uns von der Welt. Und dass wir diese Gefühle auch verletzen können. Sünde als klassische Beschreibung heisst Abwendung von Gott und Zuwendung an den Geschöpf. Eine vertreite, verfälschte Zuwendung zu den Geschöpf. Gott ist nie, im Gegensatz zu uns, gleichgültig oder herzlos oder herzenskalt und irgendeinem vor Augen gesehen. Und er will auch nie, dass jemand von uns meint, es ließ ihn kalt, wie es uns selber geht. Der heutige Mensch ist offenbar jemand, der allen und allem gegenüber gleichgültig geworden ist, außer sich selber. Der Egoismus ist zu einer Mentalität geworden, die uns Menschen krank macht. Wir sind nicht nur Egoisten, sondern oft sind wir eben auch Egozentriker, verrückte Leute. Oft auch Egomanen, Menschen, die krank machend unter Egoismus leben. Oder auch Egopathen, Menschen, die wirklich krank machend egoistisch sind. Deshalb wollen wir immer wieder auch, gerade auch in dieser Zeit, Gott um Vergebung bitten. Wir wollen sein Herz neu sehen, neu schlagen, neu widerhallen lassen in unseren Herzen. Er ist das, seine Liebe ist das, was unsere Herzen wachrütteln kann. Fatima ist darum eine Geistlichkeit, ein geistlicher Weg, wo uns Maria ans Herz legt, wo vor allem zwei Begriffe in der Mitte stehen. Buß und Gebet. Buß, in der deutschen Sprache kommt das Wort von Bessere, gute Besserung miteinander. Buß ist eigentlich so eine Art Reha, eine Art Therapie, damit es uns wieder besser geht. Ich muss im Moment auch Physiotherapie machen und dann ist man dort irgendwie jemandem, der einem da so ein bisschen das und dieses machen tut. Und das Erste, was ich bekommen habe, sind Übungen, Turnübungen, damit mir es wieder besser geht. Damit Nerven, die vielleicht abgestorben sind oder zurückgegangen sind, wieder neu können, angeregt werden. Das lateinische Wort für Buß heisst Penitentia und Pöna, Pena, ist eine Strafe. Eine Strafe, die aufgelegt worden ist an jemandem, der etwas Falsches gemacht hat, damit es ihm wehtut, damit er nicht normal das tut, damit er sich bessern kann. Ist eine negative Beschreibung vielleicht von dem, was Buß erreichen will. In der hebräischen und biblischen Sprache bedeutet Buß den Begriff Schub. Man merkt es ja schon, wir kennen den Begriff in der deutschen Sprache auch. Eine Richtungsänderung, ein neuer Schwung, damit es uns besser geht. Der Schwung, die Richtungsänderung im Herzen, um das geht es Maria, um das geht es Jesus. Um das geht es dem Vater Gott. Er ist ja der, der jeden Morgen auf den Balkon vom himmlischen Haus geht und rausschauen tut. Ob nicht irgendein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter sich auf den Weg gemacht hat, um zu ihm zurückzukommen, zu seinem Vaterherz, für die Umarmung der Liebe. Gebet, das Zweite, was darum geht in Fatima, das ist etwas, was Romano Guardini mal so umschrieben hat. Gott ist da und wirkt im Verborgenen. Und der Mensch, der beten tut, macht den ersten Schritt, indem er Gott aus dieser Verborgenheit raus glauben tut. So, dass er gegenwärtig ist bei ihm. Und das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, was beim Gebet passieren tut. Das Gebet ist sofort den Guardini weiter, indem er eben zuerst einmal Gott raus glauben tut, ein Verweilen, ein stilles Gespräch, eine stille Kommunikation von den Herzen in seiner Gegenwart. In der Gegenwart Gottes sein. Um so in einem dritten Schritt verwandelt, gewandelt zu werden von seiner Liebe. Um so anders, verändert in die Welt zurückzukommen. Wir wollen vielleicht miteinander jetzt ein erstes Musikstück hören. Es ist von einer Klosterfrau aus Lateinamerika und sie singt den Spruch, wo der Engel an Maria ans Herz gelegt hat, damit sie auch wirklich Ja sagen tut zum Plan Gottes. Weisst, für Gott ist nichts unmöglich.
¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
Ein schönes Lied von einer ganz einfachen Klosterfrau. Ich habe immer Freude, wenn ich sie höre. Es zeugt eben auch, dass sie mit dem Herzen verstanden hat, warum Maria Gott Ja gesagt hat. Weil eben der Engel, nachdem sie gefragt hat, wie soll denn das passieren, ihr das Beispiel gegeben hat von ihrer Verwandten Elisabeth und dann auch zu ihr gesagt hat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und das soll eigentlich jeder Mensch auch wissen. Es gibt also wirklich keinen unmöglichen Fall, keine unmögliche Situation. Ich glaube, dass gerade auch wir Menschen, gerade auch wenn ich jetzt vorher so ein bisschen beschrieben habe, den Weg von der Umkehr, wir sollen wirklich nie denken, das schaffe ich nicht. Oder ich bin nicht für das gemacht. Oder es ist zu hoch für mich. Oder wie wir es auch schon gesagt haben hier, ich bin jetzt halt so. Zünd ist ein Elend. Zünd führt zu einer inneren Erschöpfung, zu einer krankhaften, chronischen Hinfälligkeit im Herzen. Das ist ein Riesenelend. Mit der Sünde zusammen kann sich der Mensch immer mehr und immer tiefer ins Geheimnis vom Bösen verstricken. Und gerade der Krieg, den wir jetzt erleben, mit diesen Verbrechen, die wir von ihnen hören, wo wir manchmal denken, ist denn das möglich, tut uns das schmerzhaft vor Augen führen. Die Sünde ist eine Situation, wo eigentlich ein Fass ohne Boden ist im negativen Bereich. Auf den verschiedensten Ebenen kann man Krieg führen und tut man Krieg führen. Gerade auch über meine Besuche in der Ukraine seit etwa 20 Jahren habe ich gemerkt, dass gerade auch in den letzten 7 Jahren, 8 Jahren, wo der Krieg ja schon im Osten getobt hat von der Ukraine, dass der Krieg auf verschiedensten Ebenen geführt wird. Energie, Versorgung, Massenmedien, Flüchtlingsströme, Finanzwesen, Umweltproblematiken, all das wird benutzt, um damit eine allgemeine Destabilisierung vorzurufen. Eine allgemeine Verunsicherung, Unsicherheit. Das ist das Ziel von dem Krieg, der auf verschiedenen Ebenen geführt wird. Bei einer Sicherheitskonferenz in München vor ein paar Jahren hat man dem Krieg auch, oder dieser Art von Krieg, hybrider Krieg gesagt. Also hybrides, mehrfach zusammengesetztes System. Maria will geistliche Mutter sein, weil sie Mutter ist, die uns vor allem auch auf dem geistlichen Weg will führen, in der christlichen Spiritualität. Darum will sie gerade auch uns modernen Menschen daran erinnern, Gott nicht, nie zu verlassen, sondern stets in Liebe auf ihn zu schauen. Mit dem Wunsch, von ihm Vergebung und Aufrichtung zu erfahren, Erneuerung zu erfahren. Und darum macht sie sich immer wieder auf den Weg. Und darum auch die Ereignisse von Fatima, wo eben das auch daraus aussprechen tut. Sie ladet ein zu Umkehr und zu innerer geistlicher Erneuerung. Er selber hat sie, Maria, ja uns der Kirche von heute geschenkt, der ganzen Menschheit geschenkt, mit ihrem unbefleckten Herz. Er hat uns so eine mütterliche, verständnisvolle, wohlwollende, begleitende Zuflucht geschaffen. Bei diesem Herz können wir immer wieder aufgefangen werden. Können wir emotional auch, ich glaube, das ist gerade für einen modernen Menschen auch sehr wichtig, können wir dort geheilt werden. Der moderne Mensch ist oft gerade im emotionalen Bereich sehr tief verletzt und verwundet. Und dort wird sie sozusagen von Herz zu Herz oder Gott durch sie über ihr unbefleckten Herz uns Zuflucht und Heilung verschaffen. Reha, Therapie verschaffen. Die Liebe Gottes ist das, was das Herz, das unbefleckte Herz, antreiben tut. Und sie wird uns immer wieder in diese Bewegung hineinbringen. Sie wird besonders in den schwierigen Momenten der Geschichte, uns begleiten, voll Zärtlichkeit und voll Liebe. In der biblischen Sprache, Hebräisch, heisst Gnade oft auch Lieblichkeit, Liebreiz. Und das sollen wir erfahren. Und sie ist ja die voll von der Gnade ist. Also auch voll der Lieblichkeit, voll des Liebreizes, wenn wir es so übersetzen wollen. Darum redet auch der Papst Franziskus oft von Zärtlichkeit. Nicht um irgendwie uns da so ein emotionales Geschmause oder irgendwie so eine übertriebene Art und Weise von Nächsein menschlich möchte vor Augen halten, irgendeinen Kitsch, sondern weil er genau auch versteht und weiss, der Mensch braucht das zuinnerst innen. Er braucht Wohlwollen. Er braucht Verständnis. Er braucht Anerkennung. Er braucht Zuflucht. Er braucht Trost. Und so dürfen wir zu ihr gehen. So dürfen wir an die Türe von ihrem Mutterherz klopfen, als geliebte Kind. Egal, wie es meine Mama und mein Papa gesagt haben, was passiert ist. Wir dürfen, ohne müde zu werden, sie aufsuchen. Und sie lässt uns auch ein, kommen zu mir. Einmal hat sie in einer erklärenden Botschaft, wo sie der Schwester Lucia angegeben hat und sie die Lucia dann auch aufgeschrieben hat in ihrem Tagebuch, gesagt: Bin ich denn nicht da, ich, die ich deine Mutter bin? Und das wird sie sicher nicht nur der Lucia sagen, sondern an jedem Menschen von heute. Bin ich denn nicht da? Bin ich denn nicht bei dir in der Nähe? Ich, die deine Mutter bin und bleibe. Eine Mutter ist eine Mutter und bleibt eine Mutter. Das wissen vor allem die unter ihnen, die Mütter sind. Und ich habe gerade gestern mit einer Frau aus der Ukraine, einer Flüchtlingsfrau, ein kleines Treffen organisiert bei uns. Sie hat etwas gekocht für ein paar Leute, die im Pfarrhaus gekommen sind, und wir haben miteinander können austauschen über die Situation in der Ukraine. Dann habe ich gemerkt, sie macht sich Sorgen. Da wollte ich ihr als Mann natürlich sagen, das musst du nicht. Und dann hat sie mir gesagt, ich kann nicht anders, ich bin eine Frau, ich mache mir einfach Sorgen. Und dann habe ich gesagt, aha. Und dann war das gut gewesen. Also, das ist einfach ihre Art. Und so ist sie der Nähe von uns. Das wollte ich uns sagen. Sie kann und will uns aus dieser negativen Verstrickung, aus dieser Verstrickung von unseren Herzen im Geheimnis vom Bösen, wo wir vorher darüber nachgedacht haben, wird sie uns befreien. Sie ist die, wo gerade auch der Papst Franziskus so gern verehrt, wo Knoten lösen tut. Es gibt ja das berühmte Bild von Deutschland, glaube ich, in Augsburg ist die Knotenlöserin. Sie will auch Knoten, Knöpfe von unserer Zeit, von unseren Köpfen, von unseren Herzen, von unserem Willen, von unserer Psyche, von all dem, was eben irgendwie verheddert ist, lösen. Und deshalb dürfen wir auch immer wieder ein kindliches Vertrauen in sie setzen. Ihres Herz. Sie versteht uns, sie kennt uns, sie lässt uns nie im Stich und sie weiss sicher auch einen Weg, wie sie in jedes Herz hineinflüstern kann. Ich, deine Mutter, ich lasse dich nie alleine. Und möge gerade das Mutterherz, was oft auch ein ernsthaft und besorgtes Herz ist, der hinterste und letzte Ecken und der hinterste und letzte Mensch erreichen, gerade auch die, die vielleicht schwer und schwierig verknüpft und verstrickt sind und die Herzen wieder erweichen. Gerade in den Zeiten der Prüfungen ist sie vielleicht am nächsten. Und wie es in einem Gebet heisst, sie verschmäht unser Flehen nicht. Sie kommt uns zu Hilfe. Sie kommt uns zu Hilfe, wie bei der Hochzeit von Kana, wo sie ums erste öffentliche Wunder gebeten hat und so auch der Welt ein Zeichen hat wollen geben, dass sie vermitteln kann und vermitteln tut. Gerade dort, wo Festfreude in Trübsal umschlägt tut, wird sie zu Jesus sagen: Schau mal, 2022, sie haben auch kein Wein mehr. Ihnen ist auch einiges ausgegangen. Sie steht erneut für uns ein als Mutter, weil uns der Wein von der Hoffnung, der Wein von der Freude, von der wahren Freude, der Wein von der Geschwisterlichkeit im Herzen ausgegangen ist oder zumindest verwässert worden ist. Wir haben leider, gerade haben wir Menschen in der Wohlstandskultur, die Menschlichkeit verloren. Und den Frieden haben wir leichtfertig verspielt. Wir Menschen sind, gerade auch heute und jetzt, zu äußerster und roher Gewalt und zu äußerster und roher Zerstörung fähig. Und deshalb brauchen wir dringend das mütterliche Eingreifen von Maria. Sie nimmt als seine und unsere Mutter unsere flehenden Bittrufe an. Sie leitet sie weiter. Sie ist die Fürbitterin wie damals bei dieser Hochzeit von Kana, die gemerkt, was fehlt und wo es fehlt. Und Jesus bittet tut in unserem Namen. Sie ist die, wo, wie es Augustinus einmal gesagt hat, der Stern, der Meerstern wird sie, ein fixer Orientierungspunkt, auch wenn alles andere vom Sturm oder vom Stürm vom Leben ins Wackeln und Wanken kommt. Sie ist die, die uns Menschen, wo wir leicht noch mehr als auf einem Schiff die Orientierung verlieren tun, wird den Weg weisen, den sicheren Weg, der Zurückweg zum Herz vom Vater. Mit diesen Gedanken im Herzen wollen wir, glaube ich, langsam aufhören. Ich hätte noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber können wir vielleicht an einem späteren Zeitpunkt noch weiterreden. Danke euch für eure Geduld, für eure Liebe. Vertrauen wir gerade in diesen Tagen ganz, ganz fest auf die mütterliche Nähe, das mütterliche, liebevolle Verständnis und Begleiten von Maria. Sie erbittet uns sicher auch reichen Segen, gerade auch an diesem Tag für uns und für die ganze Welt. Und diesen Segen möchte ich uns allen noch zusprechen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in der Einheit mit Christus Jesus. Amen. Das gewähre uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Das war die Sendung mit dem Titel «Unsere liebe Frau von Fatima und die Kirche von heute». Ein herzliches Vergelt's Gott dem Pfarrer Klaus Rohrer. Mir hat die heutige Sendung ganz gut gefallen, indem wir dürfen erfahren, dass die Botschaft von der Mutter Gottes, von Fatima, voller zarter Mutterliebe ist. Auch Ihnen Gottes Segen.